Wir fangen jetzt mit der Session wieder an. Wir haben hier als erstes heute den Oliver Rath, der uns über die Assembler-Programmierung von x86-Prozessoren im 64-Bit-Modus etwas erzählen wird.
Nun gut, dann wollen wir mal anfangen. Ja, schön zu sehen, dass wieder so viel gekommen sind wie befürchtet. Ist wieder rammelvoll. Ja, ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Assembler-Programmierung. Das Thema tat sich bei mir letztes Jahr auf, ganz unerwartet. Werde ich nachher noch was zu erzählen, wie das gekommen ist. Und ich war genötigt, mich ein bisschen in 64-Bit-Assembler-Programmierung einzuarbeiten. Ich bin jetzt Assembler-technisch bewandert seit, naja, sagen wir mal, 25 Jahren mache ich das schon, aber immer so am Rande. So richtig für die Firma, für den Beruf habe ich es also nicht so intensiv gebraucht, weil ich jetzt nicht so in der Treiberentwicklung bin, sondern eher so Netzwerke und so etwas. Und da braucht man es eher selten. Aber es ist trotzdem spannend. Gerade die 64-Bit-Assembler-Programmierung ist insofern interessant, weil man darüber relativ wenig im Netz findet. Mir schon mal aufgefallen. Wie kam ich dazu? Und zwar, das Problem war, dass ich genötigt war, Zeitmessungen durchzuführen an recht zeitkritischem Code. Und das sollte doch nach Möglichkeit auf den Tick genau sein oder so gut wie möglich. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und habe dann festgestellt, dass es möglich ist, per Assembler-Code damals noch die Tick, also die interne Uhr des Rechners, anzuzapfen, und zwar den Nanoticker. Also jeder Takt schaltet ein Register im Rechner hoch und dieses 64-Bit-Register kann man per Assembler-Befehl auslesen. Und damit kann ich tickgenau die Dauer von Codeabschnitten testen. Da bin ich eigentlich wieder drauf gekommen, dass es doch manchmal ganz nützlich ist, in Assembler programmieren zu können. Dann ist es so, 90%, was ich gefunden habe dazu dem Thema, ist halt 16-Bit oder 32-Bit. Und es ist so speziell, dass selbst meine LaTeX-Klasse noch kein 64-Bit konnte. Also die musste ich auch komplett selber anpassen, damit auch die Farben gestimmt haben. Das war für mich immer so ein Zeichen, weil bisher habe ich in LaTeX immer alles gerendert bekommen. Aber meine 64-Bit-Listings, da musste ich wirklich nochmal Hand anlegen. Gut, jetzt sind wir ja alle da. Jetzt möchte ich mal kurz rumfragen, wer hat denn schon mal in Intel 16-Bit programmiert? Ah ja, oh, die Hälfte. 32-Bit? Auch 64, 128, 8-Bit, ah, 8, genau, die 8-Bitter, ja, gut, Mikrocontroller, ah, okay, super, Unmengen. 60-Bit, was ist das? Die gibt's aber nicht mehr, oder? Ach so, okay. Okay, das ist ja schön, da haben wir so eine schöne Mischung, so halbe-halbe, das ist gut. Ich möchte kurz ein bisschen erzählen, worüber ich heute reden möchte und auch worüber ich heute nicht reden möchte, weil das Thema Assembler-Programmierung ist ein relativ umfangreiches. Allein die, das Manual von Intel selber zu 64-Bit sind etwa 1400 Seiten. Ist jetzt nicht so schlimm, wie es klingt, also es ist recht übersichtlich zu lesen, sehr viele Tabellen dabei, aber 1400 Seiten wollen auch erstmal durchgearbeitet sein. Dann möchte ich natürlich ganz wichtig auf das Besondere 264-Bit kommen. Da gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten, die es bei 32-Bit noch nicht gab. Ich möchte zwei Verfahren zeigen, wie man Assembler-Code programmieren kann. So wie ich das übersetze, die NASM-Variante und die GCC-Inline-Variante. Ich persönlich finde die Inline-Variante unglaublich praktisch, aber ich glaube, jeder Arbeitgeber wird sich töten, wenn man das im C-Code unterbringt, ohne was zu sagen. Ja, ja, genau. Also sollte man schon darauf achten, dass man das gut kommuniziert. Natürlich ein paar Mnemonics werde ich bringen und die Verknüpfung mit typischen C-Programmen beide Richtungen. Also ich werde aus Assembler was in C aufrufen, in C was in Assembler und, habe ich jetzt hier nicht stehen, ich werde auch die Schnittstelle zu Linux-Calls zeigen. Die ist relativ schön. Und hilft einem sehr viel. Und natürlich für die, die es noch nicht gemacht haben, einfach das Ganze in ein Makefile einbetten. so ganz einfache, elementare Sache. Die Leute, die das schon kennen, könnt ihr da kurz sich mit dem Nachbarn unterhalten. So, worüber ich nicht reden möchte heute, weil wir haben ja nicht so ewig Zeit. Also die Grundlagen der Programmierung setze ich hier jetzt mal voraus. Was ich auch nicht erzählen möchte, sind diese ganzen speziellen Ring-0-Assembler-Kommandos. Dafür gibt es eine eigene Vorlesung an der Uni üblicherweise oder halt auch entsprechende Kurse. Das werden wir auch definitiv nicht in einer Stunde hier unterbringen. Das sind die Kommandos, mit denen ich zum Beispiel Multitasking verwalte, mit denen ich Switching mache zwischen den einzelnen Ringen und solche Sachen. Das ist meistens recht High-Level und braucht man nur für Betriebssystemprogrammierung. Deswegen möchte ich das heute weglassen. Auch das hier möchte ich jetzt nicht erwähnen, also nicht verwenden. Es ist nicht besonders schwer, es ist einfach nur die Masse. SSE, MMX, AVX, Erweiterungen, das sind diese ganzen Vector-Extensions von den neueren Intel-Prozessoren. Die sind nicht wirklich schwer, aber sie fressen unglaublich Zeit. Also wer das braucht, dem lege ich das Manual dann später ans Herz. Einfach mal reinschauen, die 1400 Seiten tun wirklich nicht weh. So. Und was ich natürlich auch heute weglassen möchte, sind andere Assembler. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung in ARM-Assembler, also ich gebe es zu, Raspberry Pi fand ich sehr spannend. Vor allem der neue, der Zweier mit dem Neon. Aber das habe ich mich dann entschieden, das heute nicht zu machen. Gut, auch wenn ich jetzt keine Ring-0-Assembler-Befehle zeigen möchte, müssen wir trotzdem wissen, wie der Prozessor ganz grundsätzlich tickt, damit wir wissen, was für Probleme wir uns einhandeln können. Ich habe hier mal ein bisschen ein ausführlicheres Bild gemacht. Und zwar, es gibt bei Intel-Prozessoren offiziell 4 Ringe, 0 bis 3. Das Original Linux verwendet nur 0 und 3. 1 und 2 ist nicht in Verwendung gewesen, lange Zeit. Das einzige Betriebssystem, was ich kenne, was die Ringe 1 und 2 verwendet hat, war, glaube ich, OS 2. Die haben das verwendet. Man kann sich das so vorstellen, Ring 3 ist der User Space, Ring 0 ist der Kernel, der direkt Zugriff auf die Hardware hat. Zwischen den zwei springen wir hin und her. Sehr viel mehr brauchen wir nicht. Zwei Sachen, zwei Ausnahmen, kurz zum Verständnis angesprochen. Wer hat schon mal einen Linux-Kernel kompiliert, Linux-Kernel-Kompilierer? Oh, wow, gut. Mit was? Jokto. Ach so, okay. Wenn man die sogenannten, den Guest-Mode aktiviert, also sprich Running Linux in Guest-Mode, dann wird der Linux-Kernel von Ring 0 in Ring 1 verschoben. Das ist die Ausnahme, die ich kenne. Dann läuft in Ring 0 das Original-Linux als Supervisor und in Ring 1 laufen die paravirtualisierten Linux-Instanzen. Das ist aber, glaube ich, aktuell ein Auslaufmodell mit dem aktuellen LXC, was ja gerade ziemlich stark im Kommen ist mit Docker und Co. Gut, und was hier auch noch kurz angedeutet ist, gibt es hier eigentlich so ein Dings zum Laserpointern? Gibt's das? Ein Laserpointer auf dem Tisch. Okay, solange er sucht. Ich habe von 3 bis 0 und eine minus 1 steht oben auch noch. Das ist, wenn ich die Virtualisierungserweiterung, die Wanderpool habe. Wie heißt die nochmal bei AMD? Ich vergesse das immer. Wie? FiatX? Ja, nee, hieß anders. Irgendwas wie Mathematica so ähnlich. Ich vergesse das immer. Pacifica, kann das sein? So, der Hypervisor installiert über diesen drei Ringen noch mal vier, also über diesen vier Ringen nochmal 4 Ringe. Sozusagen von minus 1 bis minus 4. Und die verwalten dann Ring 0 bis 3. Und zwar viele Ringe 0 bis 3. Und in diesem speziellen Virtualisierungsmod wird immer dann, wenn der virtualisierte Client versucht, auf die Hardware, also Ring 0 zu kommen, ein Interrupt ausgelöst. Und dann wird in eine Routine angesprungen, in der dann entschieden wird, was mit diesem Ring 0 Call gemacht wird. Nur kurz zur Erläuterung, weil die meisten behalten sich das vor, nur 0 bis 3 zu erzählen. Und diese zwei Erweiterungen, die fehlen meistens. So, dann kommen wir mal in die konkreten Register. Also nachdem wir die meisten schon mal mit einem Assembler zu tun hatten, ist bekannt, ein Prozessor braucht oder benutzt Register. Das sind also Speicherzellen, die sehr, sehr schnell sind und mit denen man sehr viel tun kann. Ich habe mal die Entwicklung gezeigt. Es gibt beim 8086 immer 16-Bit-Register, also von AX bis IP. Gab es jetzt einen Ping, einen Laserpointer? Gab es nicht, ne? Okay, dann versuche ich so. Die 16-Bit-Reihe, die hellgrüne, das ist sozusagen meine Referenz. Da gibt es die Register AX bis DX und SI bis IP. Ich habe drüber geschrieben in der Überschrift, wozu die eigentlich gut sind. Der AX ist der Akkumulator, da wird gerechnet. Der B ist der Base-Counter, mit dem kann man auch rechnen, mit dem kann man aber auch Indizes schalten. Der C-Counter ist für Schleifen meistens gedacht. DX ist dann für Datenablage. Der SRC und der DST, also SI und DI, sind meistens gedacht für indizierten Source- und Destination-Code. Und Base-Pointer und IP möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Die AX- bis DX-Register sind beim Intel nochmal unterteilt in die Low-8 und die High-8-Bit-Register. Das heißt, man kann die unteren und die oberen 8-Bit nochmal separat ansprechen. Das ist ja bekannt, denke ich. Soweit die 16-Bit, dafür haben wir 90% Literatur im Internet und die ist auch recht gut. Gibt sogar in Deutsch ein paar gute Sachen, gar nicht mal schlecht. So, jetzt hat natürlich Intel irgendwann gesagt, 16-Bit reicht nicht mehr, wir müssen auf 32-Bit gehen. Was haben sie gemacht? Wir haben alles erweitert, haben sie überall ein E dran gehängt. Also sprich, bei 32-Bit haben wir EAX bis EDX und ESI bis EIP. Das heißt, wir können jetzt nach wie vor zugreifen auf 32-Bit, auf die unteren 16, auf die ganz unteren 8 und auf die unteren oberen 8. Also das ist aus Gründen der Rückwärtskompatibilität, haben wir hier also eine Erweiterung mit E, damit haben wir die 32-Bit-Register. Und jetzt bei 64-Bit haben Sie überlegt, was machen wir dann? Nehmen wir das ganze R. Warum Sie es R genannt haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab's nicht rausgekriegt. Weiß das jemand? Ah, okay. So alt bin ich noch nicht. Gut. Gut, ja, also ich kannte ein paar Wechseln, ich hatte mal auf den geprogrammiert an der Uni, aber das, da waren die kurz vorm Wegwerfen und naja. Okay, nee, danke, danke, guter Tipp. Wie gesagt, RAX bis RIP, finde ich auch immer recht lustig, den Namen. Ja. Und nachdem sich relativ viele Leute beschwert haben bei Intel anscheinend, dass die Anzahl der Register mit 8 doch relativ knapp ist, haben sie einfach die gleiche Menge nochmal spendiert und haben die mit R8 bis R15 benannt. Ja, weil ja 0 bis 7 ist ja AX bis IP. Gut. Ist Kompatibilität, kennt man ja bei Windows-Programmierung, man muss sich unglaublich viele altgewachsene Dinge merken, aber ich sag mal so, es könnte schlimmer sein. Was ich noch dazu sagen wollte, die R8 bis R15 haben keinerlei Sonderbedeutung, die sind wirklich nur zum Hinschieben, Zurückziehen. Zusätzlich zu diesen 16 Registern gibt es noch eine ganze Menge weiterer Register, diese SSX, MMX, AVX-Register für Vector-Extension. Und es gibt inzwischen die Möglichkeit beim Intel mit bis zu 10 Byte pro Operation zu rechnen. Also der kann mit 10 Byte, ich glaube sogar mit 16 Byte Werten operieren. Am Stück. Also das ist schon ziemlich gut. Wird doch wieder ein E verschwunden gegangen. Ich komme jetzt zu den Mnemonics. Für die, die es noch nicht kennen, also man sagt bei Assembler nicht Kommando oder Keywords, sondern man sagt Mnemonics, weil jedes Mnemonic ist ein Kürzel, was letztendlich 1:1 eine Bitfolge repräsentiert. Es ist also keine Strukturinformation wie ein For-Next, sondern es ist wirklich immer ein Kürzel, was halt für eine bestimmte Bitfolge steht, die im Speicher steht und die der Prozessor in einer bestimmten Art und Weise interpretiert. Deswegen nennt man das nicht Kommando, sondern Mnemonic. Ich kann mir das auch nicht merken. So, dann gehen wir mal gleich zu dem allerersten Mnemonic, den ich heute mal vorstellen möchte. Es gibt das Syscall. Und das ist ein echter Assembler-Code in 64-Bit und den gab es in 32-Bit auch nicht. Was ist ein Syscall? Wer von Ihnen kennt ein Call? Ganz normales Call. Gut. Interrupt ist auch bekannt. Der Syscall ist entwickelt worden, und zwar deswegen, weil es in modernen Architekturen immer öfter passiert und immer wichtiger ist, dass ich dem Betriebssystem einen Aufruf gebe, dass er etwas macht. Das passiert sehr oft und muss sehr auch sehr schnell passieren. Und früher hat man das immer gemacht mit dem sogenannten Interrupt 80. Also wenn wir jetzt uns im Linux-Bereich befinden, Interrupt 80. Das heißt, man hat beim Interrupt 80, wenn man den ausgelöst hat, ist der Prozessor in den Protected Mode gesprungen, hat alle Register gesichert und in den Registern standen bestimmte Zahlen drin, die dem Betriebssystem gesagt hat, was er denn tun soll. Wenn wir mal das Ganze noch ein bisschen älter betrachten, DOS, also wenn Sie weg sagen, kann ich auch DOS sagen. Bei DOS gab es den Interrupt 13, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Interrupt 13 konnte man also ganz elementar auf Blocklisten zugreifen von Festplatten und solche Dinge. Das heißt, man hat früher die Betriebssystemzugriffe immer über Interrupts gemacht und Interrupts haben einen furchtbaren Nachteil. Ein Interrupt reißt den Prozessor immer aus seiner Arbeit. Ne? Stellen Sie sich vor, Ihre Frau kommt nach Hause und fragt Sie alle 5 Minuten was, Sie sind aber gerade am Entwickeln. Ne? So in etwa ist der Interrupt. Genau. Und der Interrupt muss nämlich alle Register, die gerade in Benutzung sind, wegsichern. Und je größer der Prozessor wird, je neuer der ist, desto mehr Register haben wir. Aktuell haben wir knapp 200 Register im Intel i7, also aktueller Stand Intel i7 mit AVX-Extension über 200 Register. Beim Interrupt, wenn du nicht weißt, was drin ist? Normalerweise schon. Also es ist guter Brauch, weil das Problem ist, wenn du ein NMI hast, also ein Interrupt, der nicht von dir kommt, sondern von irgendjemand anderem ausgelöst wird, dann weiß der ja nicht, welche von den Registern du gerade in Verwendung hast. Und wenn du das nicht sicherst, dann hast du ja nachher keine Sicherheit, dass irgendein Register kaputt gemacht worden ist. Komme ich jetzt zu. Der Syscall ist jetzt im Prinzip wie der Interrupt, nur ohne Stack. Das heißt, der Syscall springt eine Unterroutine an, springt gleichzeitig in Ring 0, das heißt, er geht in den privilegierten Modus ganz oben hin, macht aber keinerlei Stack-Operationen. Der kann auch nicht per Interrupt ausgelöst werden. Ein Syscall ist ein eigenes Kommando bei bei 64-Bit Intel, ist ganz neu, und der ist wie ein Call mit gleichzeitigen Privilegienverschiebung auf 0 und er erwartet in den Registern A, kann ich kurz sagen, D, RDX bis RBP und 8 bis 13, komme ich nachher nochmal zu, die Übergaben für das, was er tun soll, bei Linux jetzt. Wie gesagt, Linux hat bis zu 6 Parameter und die landen alle im, ich glaube, RSI, DP und 8, 9, 10, 11, muss ich nochmal nachgucken. Das heißt, der Call erwartet seine Informationen komplett im Register und verwendet auch den Stack nicht. Hat den Vorteil, es ist wahnsinnig schnell. Es ist wirklich deutlich, deutlich schneller. Einziger Nachteil, habe ich das alles schon erzählt? Einziger Nachteil ist, irgendwo muss er sich ja seine Rücksprungadresse merken. Das ist der einzige Nachteil. Rücksprungadresse muss er sich irgendwo hinschreiben. Dafür nimmt er dann das RCX-Register. Muss man einfach wissen, wenn man diesen Syscall verwendet. Ich habe nachher 2 Beispiele, wo man das auch noch sehen kann, wie das funktioniert. So, Linux hat das dankbar aufgegriffen, dieses System, und hat dafür eine Makro geschrieben. Das heißt, wenn ich unter Linux programmiere, gibt es ein Makro für den Syscall, der maskiert für 32-Bit einen Interrupt und für 64-Bit den Syscall selber. Eigentlich ganz nett gemacht. Das heißt, ich muss mich bei 32 und 64-Bit nicht mehr drum kümmern, ist der Syscall nun der neue 64-Bittige oder die alte Interrupt-Routine. Das ist eigentlich ganz angenehm. Hier habe ich nochmal die Aufrufe vom Syscall-Kommando. Also in RAX steht bei Linux drin die Art des Calls, also zum Beispiel die 1 heißt Print und bei RDI steht drin, wo es hingehen soll. Also wenn RDI auch 1 ist, heißt es genau Standard Out. Und in RSI steht drin, wo das String beginnt. Und er erwartet eine 0 als Terminierung, glaube ich. Nein, er erwartet eine Terminierung. Muss ich nur nachgucken. Okay, das heißt, ich habe hier die ganzen Parameter drin. RDI, SI, DX, 8, 9, 10, bis zu 6 Stück bei Linux. Und nach dem Syscall steht in AX das Ergebnis der ganzen Sache. Und CX ist kaputt. Fragen bis dahin. Erstes Kommando. Ja? Das ist Hardware-Implementierung, also schwierig zu sagen. Also Intel hat das... ja, klar, ich sage mal so, nein, das ist, dann ist es Hardware. Also dass der CX kaputt ist, ist tatsächlich von Intel so verdrahtet. Ne? Das heißt, da kommt man nicht drum um. Wie sie die anderen Register verwenden, ist wurscht. Ne? Das ist Konvention hier vom Linux-Kernel in dem Fall. Genau, gute Frage. Gut, jetzt haben wir mal ein Beispiel. So, hier sieht man, das ist ein NASM, Assembler-Programmchen. Möchte ich kurz ein bisschen was dazu erklären. Ich brauche natürlich ein paar Bytes, die ich ausgeben möchte. Ich habe also eine Textsektion, ich habe eine Startsektion. Ich habe ein Startlabel, genau sowas. Das Startlabel steht vorne. Und ich habe die Kommandos Move. Move dürfte, denke ich, bekannt sein, wenn hier Assembler schon programmiert wurde. Heißt einfach, bewege den Wert von rechts nach links. Das ist eine Besonderheit von NASM. Rechts steht immer die Quelle und links das Ziel. Wenn Sie inline arbeiten mit GCC, dann steht links die Quelle und rechts das Ziel. Das führt manchmal zu Verwirrungen. Aber gut. So, was ich hier mache, RAX sagt, ich möchte den Call Write machen und RDI 1 heißt, ich möchte das nach Standard Out schieben. In RSI steht die Quelladresse von meinem Hallo Linux Tag und in RDX steht die Länge dieser Meldung. Werde ich gleich mal vorführen. Und dann kommt der berühmt-berüchtigte Syscall. Nach diesem Syscall kommt ein weiterer Syscall, nämlich RAX auf 60 und RDI 0 heißt schlicht und einfach, Programm beende dich selbst auf sauberer Art und Weise. Sprich, dieser zweite Syscall sagt dem Linux, hallo, ich bin fertig, du darfst mich töten, ich mag nicht mehr, ich habe meine Arbeit getan. Das gleiche nochmal, nur inline. So schaut das also aus, wenn ich das andersrum mache. Man sieht also, die Moves stehen jetzt links die Quelle und rechts das Ziel. Und die Syntax muss man einfach lernen, das ist jetzt nichts Besonderes. Also sprich, ich habe wieder meine Movies, ich habe diesmal die Kommentare weggelassen, Syscall und ich kann natürlich dann auch Sachen in eine Variable direkt hineinschreiben. Das ist einfach der Speicherplatz von dem int-return, also ein Integer-Wert ist 0 und danach hat er halt einen anderen Wert und return 0 heißt einfach Programm beende dich. Das gleiche in grün. Fragen dazu? Weg ist das? Ja, stimmt. Müsste ich eigentlich machen. Habe ich jetzt weggelassen. Klar, das ist aber eine Compiler-Geschichte. Gell? Also es ist jetzt nichts von den Kommandos selber. Gut, so schaut das jetzt aus. Schauen wir uns das doch mal in echt an. So, jetzt habe ich hier mal die Programme drinstehen. Also, ich habe hier das Hello ASM. Das ist jetzt der Klassiker, reiner Assembler-Code, sieht man oben im Linux-Tag. Hier in dem Beispiel stehen die Kommentare drüber, aber ich habe das für die Lattich-Beamer-Folie ein bisschen zusammengerückt, damit das alles auf eine Seite passt. Sind genau die gleichen Kommandos wie vorher. Ich habe 31 Zeichen. Das kompiliere ich mal. Schaut so aus, sieht man den ANASM und den Linker, der dazu noch kommt. Kann man sich natürlich angucken, gegen was ist das Ding, sehen Sie, es ist überhaupt keine dynamische Bibliothek, weil ich brauche ja keine, weil es ist ja keine Bibliothek da, die ich verwende. Ich verwende ja nur direkte System Calls, sonst nichts. Gut, das heißt, wenn, ja? Frage? Nein? Okay. So, Hello, natürlich. Hallo Jungstag, gut, keine große Sache. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde dieses Programm zweimal modifizieren, um ein paar Seiteneffekte zu demonstrieren. Ich verkürze mal die Länge hier von 31 auf 21. Und dann schaut das so aus. Das heißt, ich habe also 10 Zeichen abgestiegen, die jetzt nicht mehr ausgegeben werden, inklusive des Carriage Return Line Feed. Fehlt also. Und jetzt wird es interessant, wenn wir es länger machen. Wenn wir es länger machen, machen wir mal ruhig 51. So, was passiert jetzt? Sehen Sie es hier? Er hat den String ausgegeben und irgendwas hing noch dran. Da schwebt er also im Speicher noch SymTab, StringTab, SH, irgendwas, irgendwelche Zeichen, auf die ich jetzt keinen direkten Einfluss habe. Solange ich da nur Lesen drauf zugreife, ist das kein Problem. Schreibend könnten Sie Ärger bekommen. Oh, ist das laut. Na gut. Okay. Fragen bis dahin? Mach's mal wieder auf 31. Na, vielleicht bei der Gelegenheit zeige ich mal kurz, wie das Makefile dazu aussieht. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Schaut so aus. Kann man das sehen? Ich könnte es eventuell, da kann man, glaube ich, was umstellen, Farben. Farbpalette. Oh, nee. Da gibt es doch irgendwie so diese, ah ja, richtig, diese. Blau auf schwarz, weiß auf schwarz, machen wir mal wieder. Noch schlimmer. Dann definiert. Grün auf. Schwarz auf weiß. Machen wir mal so rum. Ich glaube, das ist besser. Ah ja, das kann man ganz gut sehen. So. Also, man sieht einfach nur all. Wer hat noch kein Makefile bisher benutzt? Oh, alle schon. Okay, einmal, zwei. Wer hat einen Makefile benutzt? Oh, okay. Gut, also. Ach, benutzt, okay. Wer hat schon mal eins geschrieben? Okay, gut. Das heißt, ich kann das eigentlich relativ kurz halten. Ne? Also vielleicht nur für die Einsteiger, die mit Makefiles arbeiten, einer der übelsten, aus meiner Sicht, Bugs, die es im Makefile-System überhaupt gibt, ist, Zeilen, die hinter Direktiven kommen, müssen immer mit einem Tab beginnen und nur einem Tab. Das ist eine komische Konvention vom Erfinder von diesem Automake, warum auch immer der sich das ausgedacht hat. Vor allem, wenn man dann irgendwo ein Leerzeichen vergessen hat oder es nicht gefunden hat, sie suchen sich dämlich und deppert. Also das ist manchmal ziemlich ätzend. Vor allem, dieses Makefile ist jetzt 6 Zeilen. Die normalen Makefiles, mit denen Sie zu tun haben, also nehmen Sie so ein Makefile für GIMP oder so, das ist dann so 20.000 Zeichen oder 40.000, da ist dann schon ein bisschen mehr zu tun. Also hier wird einfach, relativ einfach direkt das Hello aufgerufen. Aus dem ASM wird das Hello gemacht und das Hello wird als Objektfile gelinkt, also sprich, es wird einfach nur in ein ausführbares File überführt. Danach wird das Objektfile gelöscht und das war es eigentlich. Mehr ist es nicht, aber es erleichtert einem unglaublich die Arbeit. Gut. Ja, ich zeige Ihnen noch die andere Variante. Genau. Ah, Inline, genau, das ist die Inline-Variante. Da sehen Sie die Inline-Variante. Dieses RDTC, das tun wir wieder. Einfach nicht hinsehen, das RDTSC ist für eine Demo für nachher noch. Komme ich noch zu, was das bedeutet. Hier sehen Sie, ist der ASM-Code. Natürlich ohne diesen, ich habe Register kaputt gemacht, Anstrich, aber so vom Prinzip her funktioniert das eigentlich recht schön. Auch hier mache ich jetzt ein Make. Dauert ein bisschen länger und wenn ich das ausführe, macht es genau das gleiche in grün. Schauen wir uns hier das Makefile an. Hier sehen Sie, das Interessante jetzt hier ist, der GCC, also eigentlich der C-Compiler von GNU, macht die Assembler-Übersetzung. Das ist, man könnte es jetzt ein Feature nennen oder ein Bug. Es ist auf jeden Fall ungemein praktisch, wenn Sie nur ein paar Zeilen haben. Aber wie gesagt, mit dem Arbeitgeber absprechen, der tötet Sie sonst. Wenn der denkt, Sie bauen portablen Code und auf einmal sagen Sie, ach, wir müssen das mal schnell nach ARM portieren und dann, oh Gott, was passiert? Also nach Möglichkeit ASM-Dateien immer separat halten, es sei denn für sich selber kein Problem. GCC, mach aus ASM ein ASMC. Aus AMC ein ASM. Das heißt, er erwartet C-Code und der GCC ist in der Lage, aus der ASM-Direktive mit den zwei Strichen vorher und hinterher zu erkennen, aha, jetzt kommt Inline-Assembler-Code. Fragen bis dahin. Wie ist es mit dem Tempo? Bin ich zu langsam, zu schnell? Passt so? Passt? Gut. Ja, ich gebe den Link an. Ne? Also ich gestehe, ich habe einige von den Beispielen geklaut und für mich angepasst. Und die sind aber recht schön und ich kann auch gerne die angepassten Sachen gerne auch zur Verfügung stellen. Das sind einfach so ein Proof of Concept von ein paar Sachen, dass man es ausprobieren kann. Ne? Einfach zum Spielen. Ne? Gut. Kommen wir zum nächsten Mnemonic. Ach, ich hab's, tut mir leid, da ist ein Schreibfehler drin, das ist RDTSC. Nicht RTD, sondern RDTSC, habe ich mich verschrieben. Das ist der Read Time Stamp Counter. Das ist das Teil, weswegen ich eigentlich auf die 64-Bit-Programmierung gekommen bin, mal wieder. Das ist ein Kommando, ein generisches von Intel Prozessor. Allerdings ist es kein spezielles 64-Bit-Kommando, muss ich dazu sagen. Gibt's also schon länger. Also länger heißt, es gibt seit Core 2 Duo oder Core Single Duo. Also vorher wurde es anders gelöst, seit Core 2 Duo ist das der korrekte Weg, um das Tick-Register auszulesen. Was macht das? Es liest die aktuellen Ticks, also sprich, wie viel Prozessortakte ist der Prozessor gelaufen, seit er sich bewusst ist, dass er existiert. Also sprich, seit er eingeschaltet worden ist. Das ist ein 64-Bit-Wert. Mit 64-Bit kommen Sie bei den aktuellen Prozessorengeschwindigkeiten auf, glaube ich, so 3 Monate. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Also es kann, wenn er sehr lange läuft, schon passieren, dass die 64-Bit mal kippen. Kommt vor, aber relativ selten. Das wird abgespeichert im EDX, EAX, also zwei 32-Bit-Register. Und es gibt ein mögliches Problem, da hat mein Tech mein Öl verschluckt. Und zwar, man kann beim Intel-Prozessor dieses Kommando auf privilegiert setzen. Also es gibt ein Ring-0-Kommando, mit dem ich sagen kann, dieses Kommando erfordert Ring-0-Rechte. Das kann man tun. Warum man das so macht, weiß ich nicht. Vielleicht möchte jemand nicht, dass man so genau mitlesen kann, wie lange der Rechner schon läuft. Vielleicht aus Datenschutzgründen, ich weiß es nicht. Also es ist möglich, bei Betriebssystemen diesen Assembler-Code für Normaluser ungültig zu machen. Ich habe es ausprobiert, ja? Mhm. Ach so, okay. Danke. Okay, also wie gesagt, man kann es auf privilegiert setzen. Bei Linux ist es standardmäßig nicht auf privilegiert. Ob es eine Variante gibt, sowas wie SE Linux oder so, wo das der Fall ist, weiß ich nicht. Verständnisfrage, warum steht das jetzt in EDX, EAX, nicht EAX und nicht in RAX oder RDX? Jemand eine Idee? Ja? Ganz einfach. Ja, genau. Das Übliche. Das heißt, es gibt es ja schon seit Core Duo, das System, und Core Duo gab es schon in reinen 32-Bit-Varianten. Und das heißt, man hatte gar keine andere Möglichkeit, als das in zwei 32-Bit-Register zu schieben. Und als dann die 64-Bit-Erweiterung kam, das ist jetzt ein bisschen Geschichte zu Intel. Intel hat ja die 64-Bit-Erweiterung nicht selber gemacht. Die haben die ja, also versucht selber zu machen, hat aber nicht geklappt. Und die haben die dann von AMD lizenziert. Das heißt, die 64-Bit-Erweiterung aller Intel-Prozessoren stammt von AMD in guter Freundschaft. Und deswegen hat man dieses auf EDX, EAX gelassen. Es gibt aber Kommandos, wo man diese beiden Register zusammen irgendwo hinschieben kann, in ein 64-Bit. Das gibt's. Aber das erfordert wieder Ring-0-Rechte. Warum auch immer. So. Die Makefiles habe ich kurz gezeigt und jetzt möchte ich noch ein bisschen was am Code selber zeigen, und zwar die Verknüpfung von C-Programmen mit Assembler-Programmen. So, brauchst du ganz gut in der Zeit. So, Hello from the Sea. So, jetzt habe ich hier ein Assembler-Programm, was von C aus aufgerufen wird. Ich habe hier also einen Print Hello World, dem übergebe ich den String und die Länge des Strings. Und dazu habe ich ein Assembler-Programm, das ist das hier, und das steht hier, das Print Hello World, und das wird, ist in der Lage, diese Kommandos zu übernehmen und dann entsprechend auszuführen. So, führe ich mal kurz aus. Hello World, ich ändere es mal. Dass man auch sieht, dass das mit rechten Dingen zugeht. Über das, es ist jetzt 14.38 Uhr. Ja. Also es ist, funktioniert soweit. Vielleicht noch mal ein bisschen zu dem Code selber. Mal kurz gucken. Gut, wichtig ist, dass ich sehe, ich habe im Include-Header habe ich String.h eingefügt. Ich denke, die meisten kennen es, aber wenn das Header-File in Spitzenklammern steht, hat man immer unter User Include zu suchen, wer das noch nicht kannte. Also sprich, das File String.h findet man in unserem Falle dann einfach unter User include string.h, da ist es. Warum erzähle ich das? Das werden Sie alle Sachen denken, oh, warum, kennt doch jeder. Das ist genau das Problem. Ich habe damals vor 15 Jahren, wo ich das erste Mal so gesehen habe, ich habe da ewig was gesucht, das war für alle selbstverständlich und dann sage ich, wo lernt man das? Das weiß man halt. Gut. Ja? Ja, Moment, zeige ich. Übergeben heißt, ist gut. Beide Programme werden übersetzt und der Linker fügt die beiden zusammen. Das heißt, der Linker, der Assembler übersetzt dieses hier, hat damit eine Symbolvariable print hello world. Der C erwartet eine print hello world. Und wenn der Linker die zusammenfügt, findet der, aha, Hello World wird von Modul casm.asm gemacht. Gut, dann. Das löst das Symbol auf, genau. Moment, wenn ich jetzt Register. Ja, klar. Ja, das ist Konvention. Genau. Ich habe hier, da kann ich noch mal was zu sagen. Ich gehe noch mal auf ein älteres Bild von eben. Und zwar, wenn Sie hier gucken, hier sieht man es, genau. Also, um nochmal auf das zu gehen, hier sieht man es ganz gut. Ich habe eine Funktion main. Die Funktion main hat drei Variablen. Den String, das ist ein Pointer, einen langen Integer und einen Integer. So, der, wenn es steht, MoveQ $1. Dollar heißt, übergebe einen direkten Wert. Wie bei Basic. Na, Basic ist ja die Variable. Okay. $1 heißt, übergebe den Wert 1 und schiebe ihn in das Register RAX. $1, nochmal schiebe ihn in Register RDI. MoveQ Prozent 1 heißt, nehme das erste, die erste Variable, die ich habe, das ist ein String, und MoveQ, Q steht für Quad-Word, also 4 oder Quad-Byte. Quad-Word, Quad-Byte. 4 müssten Quad-Byte sein, genau, für Quad-Byte. Also bewege 4 Bytes, also 4 mal 8, 32 Bit, in das, müssen Quad-Words sein, weil es sind ja, RAX ist ja ein 64-Bit-Register. Das heißt, RS, ja genau. Und dann Move L heißt, nehme ein 16-Bit-Register, also 1, und schiebe den Wert von Prozent 2, und Prozent 2 ist die, was? Die Länge, müsste Länge sein, ja. Nach EDX, das heißt, das ist eine 32-Bit-Variable. Genau. Dann wird syscall aufgerufen und der Rückgabewert wird gleich in dem Integer Return zurückgegeben. Ich sage, das ist die Inline-Variable. Ich finde sie eigentlich ganz praktisch, wenn man nur ein paar kurze Sachen hat, aber wenn man längere Sachen programmiert, ist es eher abzuraten, so zu machen. Fragen dazu? Nein? Gut. Welche? Ach so, doch. Das sind ja Linux-Calls, ne? Jetzt endlich. Und Linux-Calls sind standardisiert auf, Moment, wo habe ich es gehabt? Hier. Das erste Register, also der Art des Calls steht in AX, und RDI bis R10 sind die 6 Parameter. Wie gesagt, das ist Konvention, bei BSD ist vermutlich anders und bei, ja. Nee, das war schon der. Gut, dann habe ich noch was Schöneres. Ich habe ja eben gezeigt, es gibt diese Mnemonic RTDSC oder RDTSC. Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich dazu hingekommen bin. Den habe ich mal ausprobiert. Also unter Linux kann man ihn standardmäßig verwenden. Schaut dann folgendermaßen aus. Ich habe da mal ein bisschen was gebastelt. Ups. So. Und zwar, ich habe hier zwei Sachen. Zum einen sieht man hier, wie ein Assembler-Programm an C etwas übergibt, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann, wie funktioniert dieser Nanozähler, dieser Tickzähler. Ich habe also hier eine C-Funktion, print, und diese Funktion wird bekannt gegeben, dass sie extern verwendbar ist. Also sie wird sozusagen globalisiert für alle. Hier steht drin, und ich habe einen Parameter, nämlich mein Wert. Das wird jetzt genutzt in meiner Assembler-Routine. Ich glaube, ich nehme erstmal die ohne. Ja, genau. So, das ist die Kurzfassung. Ich habe die Konvention, Sie erinnern sich, DI war das erste Parameterregister. In DI muss ich die Integerzahl reinschreiben, oder die 64-Bit-Zahl, die ich gerne ausgeben möchte. Dann rufe ich das Print-Kommando auf und danach, das zweite, ist der syscall, um das Programm zu beenden, sauber. Wenn ich das übersetze, schaut das so aus. Wenn ich das laufen lasse, schaut das so aus. Ja, um es nochmal zu verifizieren. Das hier so. Oh, ja, probieren wir es aus. Okay, also er kürzt es ein bisschen runter. Also in 64-Bit passen nicht so lange Zahlen rein. Also Sie sehen, das ist eigentlich auch keine große Zauberei. Der Print-Call ist ja über extern bekannt gegeben worden, sodass ich hier über die Assembler-Text das Print finde. Und dann, wenn ich das Print aufrufe und ich weiß, ich habe in RDI den Wert, der als Parameter übergeben wird, drinstehen, dann kommt er halt beim C-Print auch ganz wunderbar raus. Ich mache das mal wieder ein bisschen kürzer, das ist mir doch ein bisschen viel. So. Okay. So, jetzt möchte ich mal zeigen, wie man das Messen von Ticks, wie lange mein Code braucht, funktioniert. Und zwar habe ich das etwas erweitert. Also ich habe zuerst ein paar Knobs gemacht, das hat aber nichts gebracht, weil da ich ja hier einen Quad-Core-Prozessor habe und der ja nebenläufig ist, sind die Zeiten nicht einheitlich. Das heißt, ein Knob, das sind ja 2 Ticks oder so oder 4 Ticks, das heißt, die sind immer untergegangen im Rauschen von einer Nebenläufigkeit. Deswegen habe ich mir was anderes ausgedacht. Ich habe mir hier eine Schleife gebaut. Und ich habe sie bewusst schlecht geschrieben, damit sie auch lange dauert. Also ich habe hier gesagt, ich nehme das RDI-Register und ich schreibe da eine 0 hinein. Sage ich noch, wozu das gut ist. Dann rufe ich das Kommando auf, um mir den Ticks-Pointer auszulesen. Danach stehen die Werte in DX und AX, genau. So, ich habe jetzt der Einfachheit halber mal den DX-Wert außen vor gelassen. Das sind die 32-Bit High Points. Gesagt, also so lang sind unsere Werte jetzt nicht. Es reicht, wenn wir die Low Points nehmen. Dann habe ich gesagt, okay, ich schiebe den unteren 32-Bit meines Zählers in das EDI-Register, Destination Index, war halt frei, ich habe es nicht gebraucht. Und damit ich auch sicher war, dass es vorher frei war, habe ich da vorher eine 0 reingeschrieben. So. Dann habe ich das CX genommen, das ist der übliche Counter, habe da eine 10 reingeschrieben. Und jetzt habe ich eine Schleife gemacht. Es geht viel eleganter, ich weiß es, aber einfach um ein paar Ticks zu verbrauchen, habe ich das explizit um 1 subtrahiert. Habe dann gesagt, JNZ, wenn nicht 0, dann springe wieder zurück. Das heißt, er macht hier aktuell 10 Schleifendurchläufe, dann macht er wieder ein RDX. Jetzt habe ich hier noch eine Faulheit drin. Ich ziehe nämlich den kleineren vom größeren Wert ab. Das heißt, unsere Ticks sind negativ, aber es stört ja keinen. So, dann rufe ich das auf, weil es ja schon im richtigen Register drin steht. Und dann bekomme ich eine zwar negative Zahl, aber die Zahl, die mir sagt, wie viel Anzahl Ticks ich habe. Wollen wir das mal ausprobieren. Ja, 57 Ticks etwa. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die Nebenläufigkeit gerade meine Werte verzerrt. Wenn ich das exakt haben will, zum Beispiel bei Realtime-Betriebssystemen, dann darf ich halt diese typische Nebenläufigkeit nicht haben, weil das zerreißt mir immer. Ne? Weil es wird ja in Zeitscheiben zerlegt, jeder Kern wird immer in Zeitscheiben zugeteilt und ich weiß nicht genau, wie viele Zeitscheiben er gerade bekommt, deswegen sind die Werte hier unterschiedlich. Aber im Groben kann ich zeigen, dass es funktioniert. Und zwar werde ich jetzt diese Schleife ein bisschen hochsetzen. Ich lasse sie also jetzt 1 Million mal durchlaufen. Ja, also ist reproduzierbar. Jetzt ist dieser Wert größer. Ich habe also inzwischen 350.000 Ticks etwa. Und das passt auch immer so, ja, Pi mal Daumen, ganz gut. Ich kann es auch noch ein bisschen länger machen. Ja, und schon wieder ist es größer. Und jetzt merkt man auch richtig, dass es ein bisschen dauert. Ja. Also jetzt kommt es langsam in den fühlbaren Bereich. Ich mache es mal noch ein bisschen länger. Eine noch, geht noch. Ja, kein Fehler. Also jetzt sieht man, es dauert schon richtig und die Zahl ist auch entsprechend richtig groß. Was? Was? Stimmt! Okay, da haben wir es geschafft, das ist gekippt. Das heißt, ich bin über die 2 Milliarden gekommen und damit ist er im 32-Bit-Bereich gekippt. Gut gekannt, ja, stimmt, genau. Ich weiß gar nicht, bei 32-Bit 4 Milliarden, 1,8 Milliarden, ja, ist relativ nah dran. Das heißt, mit ein bisschen Pech sind wir über den 2 Milliarden und dann kippt es ins Positive, weil ich ja mit vorzeichenbehafteten Werten arbeite. Genau, super. Okay, Fragen bis dahin? Nicht? Gut. Ausführungszeiten von RTSC. Ich habe gezeigt, wie man 64-Bit von Assembler C aufruft. Ich habe gezeigt, wie man von C Assembler aufruft. Jetzt noch zum Abschluss, weil ich habe das jetzt auf eine Stunde ausgelegt. Ich wusste nicht, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Warum macht man so etwas? Wo macht es Sinn? Natürlich, wenn ich direkten Zugriff auf die Hardware brauche, ganz klar, wenn ich Controller, ich brauche Hardwarezugriff. Das heißt, dafür geht ohne Assembler gar nichts. Dann natürlich, wenn ich optimieren möchte, also sprich, ich habe etwas, was ich viele Milliarden Mal tue, dann macht es Sinn, die innerste Schleife zu optimieren. Das kann durchaus in Assembler sinnvoll sein. Wie sinnvoll das ist, darüber scheiden sich die Geister. Ich kenne einen Fall eines nicht näher genannten Professors der Mathematik an der TU, der hat ganz stolz gezeigt, dass er in Assembler die Initialisierungsroutinen seines Fortran-Programms optimiert hat. Also wie die Variablen initialisiert werden, hat er in Assembler optimiert. Also manchmal haben die Leute echt zu viel Zeit. Also das ist wirklich der klare Fall, völlig daneben. Natürlich so etwas. Ich brauche Features, die ich via Hochsprache nicht bekomme. Zum Beispiel, ich möchte einen TPM-Chip auslesen, ich möchte Zufallszahlen haben, ich möchte SSX, AVX-Kommandos haben. Für AVX gibt es üblicherweise erst nach einer gewissen Zeit die Hochsprachen dazu, die den AVX verwenden können. Also ich habe meine Zeit lang die MMX- und SSE-Kommandos optimiert. Ich habe mal meinen Apfelmännchen geschrieben in Assembler. Das war so die Übung, die wohl jeder mal gemacht hat. Ja? Ja. 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 Oh, ja, klar, da muss man es halt machen. Dann schreibt man sich halt in Plus Minus, aber in C++ kann man es schön mit Operatoren überladen. Ist wunderbar. Ja, und natürlich, wenn ich ein Betriebssystem entwickle, da komme ich auch nicht drum rum, da muss ich einfach mit Assembler arbeiten. Da vielleicht noch eine kleine Anekdote zu. Der Linus Torvalds hat ja damals sein erstes Linux 01 geschrieben, indem er wirklich die High-Level-Fähigkeiten des Assemblers für Ring 0 und so weiter vom i386 direkt verwendet hat. Deswegen war das am Anfang auch sehr performant. Nur irgendwann ist er dazu übergegangen, das alles wegzuschmeißen und dann mehr oder weniger alles in C nachzuprogrammieren, weil er festgestellt hat, dass diese Beschränkung auf 386er-Code ist doch eine ziemlich harte. Ich meine, das habe ich auch nicht geglaubt zuerst. Ich sage, Beschränkung auf 386 ist doch noch schon mal ganz tolle Sache, aber er hat irgendwann festgestellt, er kommt damit nicht weiter und kann das meiste von den neueren Prozessoren nicht ausnutzen. Deswegen ist er dann davon wieder weggekommen. Also wirklich da, nur wo es notwendig ist, auch wirklich verwenden. Ja, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, ich habe so einen kurzen Einblick geben können. Ein paar Kommandos gezeigt, ein paar Kniffe, was halt in eine Stunde reinpasst. Gibt es noch Fragen? Ja? 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 Was willst du machen? Ich sag mal so, wenn du mit Linux arbeitest, bist du eigentlich auf einer relativ sicheren Seite, weil wenn du mit deinem Assembler-Programm irgendwas tust, das zum Beispiel auf Speicherbereiche schreibt, wo du nicht hin darfst, dann bricht dein Programm schlicht und einfach mit dem Core-Dump ab und fertig. Passiert nichts. In Windows wäre ich dann nicht so sicher. Also Windows 98 stürzt dir ab, Windows XP auch. Ab Windows Vista, glaube ich, gibt es da schon Sicherungsmaßnahmen. Aber also Windows kenne ich mich auch nicht so gut aus. Wir sind gleich durch, bitte noch ein bisschen. Danke. Und ja, also kein Problem, unter Linux auf der sicheren Seite. Was ich ganz immer empfehle, auch für junge Leute, sie sollen halt nicht den Intel-Assembler nehmen, sondern sie sollen einen Raspberry nehmen, mit dem ARM-Assembler nehmen, weil so viel anders ist der auch nicht. Und man kann auf einmal auf so einer kleinen Minikiste unglaublich Speed machen. Aber wie gesagt, solange man unter Linux arbeitet, bist du auf der sicheren Seite. Das Einzige, was du theoretisch, rein theoretisch machen könntest, ist, wenn du es schaffst, eine Registerkombination zu machen, die zum Beispiel über Takten anschmeißt oder so etwas. Aber ich glaube, das ist genau die gleiche Gefährlichkeit, wie man früher es geschafft hat, beim Grafikcontroller den Strahl in der Mitte festzuhalten, dass er ein Loch in den Monitor gebrannt hat. Also da muss man schon ziemlich viel tun, damit da was kaputt geht. Aber üblicherweise bist du da heutzutage auf sicheren Seite. Wenn was schief geht, landest du einfach im Nirvana und das Programm bricht ab. Ja? Ja, habe ich gemacht. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ich rechne ein paar Sachen in Assembler und mache dann den Betriebssystemaufruf, die Unterschiede zwischen C und Assembler sind meistens erschreckend gering. Also es ist relativ wenig. Wo es was bringt, ist, ich habe mal was gebaut, wo ich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die Kolatzsche Reihe? Ist das ein Begriff? Die Kolatzsche Reihe? Das ist eine Reihe, das heißt, ich beginne bei einer natürlichen Zahl und die Aussage ist, nach n Schritten ist sie irgendwann bei 1. Und zwar für jede Zahl größer 0. Und wenn du da mal, mal 100 Milliarden durchrechnen willst, da bringt es tatsächlich ziemlich viel, wenn du das noch ein bisschen im Assembler programmierst. Ach so, nein, da habe ich nicht so viel gemacht, weil das Linux durch die Zeitschreibentechnik mir das einfach zerschießt. Ne? Das stimmt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Weitere Fragen? Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich recht herzlich. Und...